So, ihr habt ja jetzt schon die ultimative Definition für Pfingsten gehört. Aber wenn man auf die Straße geht und nach den drei großen christlichen Festen fragt, werden euch etwa 80% der Leute sagen können, was Weihnachten ist. Und bei der Frage nach Ostern werden circa 80% sagen, da kommt der Osterhase. 50% davon, die wissen vielleicht sogar, dass man sich daran erinnert, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber Pfingsten kennen wirklich nur wenige, höchstens so um die 20%. Wenn wir es auf den Punkt bringen und jemandem ohne biblisches Vorwissen, der mit dem Begriff Heiliger Geist nichts anzufangen weiß, in wenigen Worten erklären sollte, was Pfingsten bedeutet, ist das... Das war's. Also Pfingsten ist laut, Leute. Also, ja genau, Pfingsten ist der Knaller. Ja, es gibt immer neuere Definitionen heute. Und wie gesagt, am einfachsten wäre noch zu sagen, dass Pfingsten der Geburtstag der Kirche ist. Aber dazu erstmal später was. Ich fange mal ganz woanders an. Schlagt mit mir auf 1. Mose 11. Wir lesen ab dem ersten Vers. 1. Mose 11. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache, als sie, und damit sind die zahlreichen Nachkommen Noahs gemeint, nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben, zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Ich muss gestehen, ich habe nie verstanden, warum es so schlimm ist, eine Stadt und einen Turm zu bauen und zu tun, was man sich vorgenommen hat. Ich würde es immer schaffen, das zu tun, was ich mir vorgenommen habe. Manche Leute kennen mich besser, die können jetzt grinsen. Und es wurden ja doch immer mehr Städte, auch mit Türmen, gebaut. Und auch vorher gab es schon Städte durch die Nachkommen des Jägers Nimrod. Der entscheidende Unterschied mag wohl darin liegen, dass die Stadt ohne Gott geplant wurde. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Logik der Menschen nicht ganz verstehe, wenn sie befürchten, dass sie in alle Länder zerstreut würden, wenn sie sich keine Stadt mit Turm bauen und keine Namen machen. Was soll das bedeuten? Ich habe nicht auf alles eine Antwort. Heute habe ich tatsächlich mehr Fragen als Antworten. Vielleicht habe ich noch ein paar Mutmaßungen. Aber genau das, was sie befürchteten, passierte, weil Gott gesehen hat, dass die Menschen eigene Wege gehen wollten und in ihrem Tun grenzenlos sein würden und sich dabei immer weiter von Gott entfernten. Für mich liegt ein Schlüssel in dem Wort, dass wir uns einen Namen machen. Diesen Begriff gibt es sonst in der Bibel nur in dem Zusammenhang, dass Gott, der Herr, dem Abraham oder sich selbst einen Namen macht. Ich verstehe es so, dass wir uns nicht selbst einen Namen machen sollen, sondern uns vom Herrn einen Namen machen lassen sollen. Das heißt also, dass wir dabei passiv sein sollen, während der Herr aktiv ist. Wir machen uns nicht selber einen Namen, sondern Gott macht uns einen Namen. Etwas Vergleichbares finden wir in der Offenbarung mit dem Siegel. Dem Tier wird wohl Macht gegeben werden, sich ein Zeichen auf Stirn und Hände zu machen. Aber jedes Zeichen, das sich die Menschen selber machen, ist nicht das eine, welches uns rettet, sondern nur das Zeichen rettet uns, das wir durch den Engel des Herrn bekommen. Auch hier ist Gott aktiv und der gläubige Mensch passiv. Ich finde es so großartig, dass wir uns nicht selber ein Zeichen machen müssen, denn das hieße ja, dass wir für unsere Erlösung selber zuständig wären. Und damit wären wir hoffnungslos überfordert. Gott nimmt es ganz in seine Hand und wir dürfen uns ihm ganz anvertrauen. Abraham war ein besonderer Mensch, der Gott wirklich in allem vertraute, und Gott gab ihm einen anderen Namen. Hieß er vorher Abram, so nannte Gott den 99-Jährigen Abraham, Vater vieler Völker. So hat Abraham sich einen Namen von Gott machen lassen. Dieser Name war insofern auch etwas Besonderes, als es in Matthäus 23, Vers 9 später heißt: Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und so einen Vaternamen hat Abraham von Gott bekommen. Er wurde zu einem Glaubensvater. Und der Herr hat ihm auch in 1. Mose 12, Vers 3 verheißen, dass in ihm alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollen. Und darin sind auch wir heute noch mit eingeschlossen. Ja, was heißt es, sich einen Namen machen? Eine Möglichkeit wäre, sich unabhängig von Gott zu machen, auf eigene Kraft zu vertrauen, einen eigenen Weg in den Himmel zu finden, sich selbst erlösen zu wollen. Daher auch der Turm, der bis zum Himmel reichen soll. Oder es heißt, dass man sich berühmt macht, von allen gekannt und verehrt wird. Vielleicht hat es mit Machtstreben zu tun, mit Zentralisierung, mit einer selbsterklärten Anbetungsstätte. Im Extremfall mag es vielleicht sogar bedeuten, dass man sich selbst als Gott verehren lässt. Das findet man häufig in alten Kulturen. Man denke zum Beispiel nur an die Pharaonen. Die Menschen damals rechneten nicht wirklich mit Gott, mit dem Schöpfer und dem Heiligen Geist, sondern nur mit ihren eigenen Werken. Es muss viele verschiedene Künste und Fähigkeiten gegeben haben, die sie nun bündeln wollten, und zwar um sich selbst die Ehre zu geben. Das, was die Menschen bis dahin einte, war ihre Gotteskindschaft und ihre gemeinsame Sprache und die vielen Möglichkeiten, die ihnen offen standen. Aber das war ihnen nicht genug. Die Gotteskindschaft haben sie vielleicht vergessen oder auch für nichts geachtet. Aber das ist meine eigene persönliche Interpretation. Was passierte nun? Weil Gott sah, dass eintreten würde, was die Menschen sich vorgenommen haben, dass sie nicht mehr mit ihm, sondern nur noch miteinander reden würden und dass das erst der Anfang wäre, hat er einen Riegel vorgeschoben. Und wenn man bedenkt, wie es Sodom und Gomorra erging, ist die Sprachenverwirrung vielleicht noch harmlos. Vielleicht ist das ja auch eine Erklärung für den Rückfall in die Steinzeit. Aber das ist jetzt reine Spekulation und nicht ganz ernst gemeint. Einander nicht zu verstehen, kann ein Zeichen sein, dass es keine Gemeinsamkeiten gibt. Und schon gleich gar nicht in Glaubensangelegenheiten und Weltanschauungen. Keine gemeinsame Sprache zu sprechen, kann heißen, dass man das ganze Leben anders versteht. Dass dem einen etwas ganz anderes wichtig ist als dem anderen. Ich verstehe Gottes Handeln hier als einen Rückzug seines Segens und Heiligen Geistes, weil die Menschen ohnehin meinten, ihn nicht zu brauchen. War Gott vorher der Gott aller Menschen, so konzentrierte er danach seine Vaterschaft und seinen besonderen Segen auf das auserwählte Volk, beziehungsweise auf Sem und auf Abrahams und Isaaks Nachkommen. Diese haben die Kommunikation mit Gott immer beibehalten. Während die Völker ringsumher selbst erbauten Götzen dienten, beteten die Nachfahren Sems in Abrahams Linie immer zum lebendigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der Meere und der Wasserbrunnen. Das war das alttestamentarische Sprachenwunder. Wenn man es etwas spitz ausdrücken will, hat Gott viele Sprachen geschickt, damit man sich nicht mehr versteht. An Pfingsten hat Gott dann viele Sprachen geschickt, damit man sich wieder versteht. Ich habe dazu mal eine kleine Zeichnung gemacht. Ich wollte es eigentlich vervielfältigt haben und dann austeilen, aber mein Computer hat mich heute geärgert. Deswegen lasse ich es einfach mal rumgehen. Warum haben wir 2 Tage frei? Und was hat dieses schöne freie Wochenende damals und heute noch an Bedeutung für uns, außer dass wir am Montag nicht zur Arbeit und in die Schule müssen? Ich lese jetzt mal vor, was ich in einem Bibellexikon gefunden habe. Und in diesem Rinneker Bibellexikon holt der Verfasser ein bisschen aus und geht auch noch mal ins Alte Testament. Das Pfingstfest findet darin ihren Ursprung im von Gott eingeführten Wochenfest, genannt Schavuot. Es war ein Erstlings- und Erntefest, das 7 Wochen nach der Darbringung der Erstlingsgabe am Fest der ungesäuerten Brote gefeiert wurde. Es war damit das 2. der 3 großen jährlichen Feste am Ende der Getreideernte. Der Begriff Wochenfest ist von den 7 Wochen abgeleitet. Der uns geläufige Begriff Pfingsten kommt aus dem Griechischen, Pentekoste, 50. Tag, und kam erst im späten Judentum auf, sodass er als Begriff in der Bibel erst im Neuen Testament vorkommt. Es sollten alle Männer des Volkes kommen und etliche Speisopfer, Sündopfer und Dankopfer gebracht werden, aber die führe ich jetzt nicht alle im Einzelnen auf, das sprengt den Rahmen. Außer diesen Opfern der Gemeinde sollten die einzelnen Israeliten eine freiwillige Gabe darbringen, je nach dem Segen, den der Herr ihnen gegeben hatte, und sollten mit ihrer ganzen Familie, auch den Sklaven, den Leviten, Fremdlingen, Witwen, Waisen, die unter ihnen wohnten, vor dem Herrn fröhlich sein. Dabei sollten sie sich daran erinnern, dass sie bzw. ihre Vorfahren auch einmal auf Schutz und Barmherzigkeit angewiesene Sklaven in Ägypten gewesen waren, derer sich der Herr erbarmte und sie befreit hatte. Wenn später im Neuen Testament Pfingsten als Fest erwähnt wird, ist das jüdische Erntefest gemeint. Ob die frühe Christenheit an diesem Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes zu gedenken pflegte, ist uns nicht bekannt. In den großen Kirchen wird heute 50 Tage lang Ostern gefeiert, bis das Feiern am Pfingsten seinen Abschluss findet. Was uns so ein bisschen verloren gegangen ist, ist das Fröhlichsein. Wir sind nicht die großen Festefeierer, aber dabei sagt Gott ausdrücklich, dass wir fröhlich sein sollen. Aber jetzt lesen wir erst einmal den Text, der uns einen neuen Inhalt des Pfingstfestes vermittelt. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Im Lexikon zur Bibel wird das folgendermaßen interpretiert. Es wird in Apostelgeschichte 2 berichtet, dass am Pfingstfest nach Tod, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu der Heilige Geist über die Jünger ausgegossen wurde. Dies Kommen des Geistes am Pfingsttag war ebenso wenig wie der Tod Jesu am Passafest ein Zufall. Das hat Gott gelenkt. Wie Pfingsten das Fest am Abschluss der Getreideernte war, so schließt das Kommen des Heiligen Geistes das persönliche Heilswerk Jesu auf dieser Erde ab. Also Jesus ist nicht mehr hier unten auf der Erde, sondern oben im Himmel. Und hier unten auf der Erde ist stattdessen der Heilige Geist. Und im Heiligen Geist ist die Gemeinde Jesu mit dem Herrn bis zu seiner Wiederkunft verbunden. Die Geistesausgießung geschah unter großen Zeichen, mit einem Brausen vom Himmel wie das eines gewaltigen Windes, das das Haus erfüllte, in dem die Jünger versammelt waren. Das hebräische Ruach oder das griechische Pneuma bedeuten sowohl Wind wie auch Geist. Weiter heißt es, dass ihnen Zungen wie vom Feuer erschienen, die sich zerteilten, und dass sich der Geist oder diese Erscheinung, beide Übersetzungen sind möglich, auf jeden von ihnen setzte. Das Feuer erinnert an das Wort Johannes des Täufers in Matthäus 3, Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt, wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das Predigen mit anderen Zungen bringt zum Ausdruck, dass der Heilige Geist, der dies Reden von dem Heilswerk Jesu Christi eingab, es zugleich zu einem Zeugnis machte, dass keine Grenze der Sprache und damit vor Gott auch keinen Unterschied der Völker mehr kannte. Menschen aus den verschiedensten Teilen des Römischen Reiches mit den unterschiedlichen Muttersprachen werden hier im Hören und Annehmen des einen Evangeliums zusammengeschlossen. Jetzt noch einmal das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Beim alttestamentarischen Sprachenwunder hat Gott viele Sprachen geschickt, damit man sich nicht mehr versteht, um die Menschen zu zerstreuen. An Pfingsten hat Gott dann viele Sprachen geschickt, damit man sich wieder versteht, um die Menschen wieder zu vereinen im Glauben. Die Ausgießung des Heiligen Geistes hat sich so, also mit Brausen und Feuerzungen, in der Geschichte nicht wiederholt. Die Geschichte des Hauptmann Cornelius trägt einen anderen Charakter, bestätigt aber, dass der Geist nach der Verheißung Jesu in der Gemeinde und den Gläubigen wohnen bleibt. In Lukas 24, Verse 46 bis 49, Lukas 24, die Verse 46 bis 49, spricht der auferstandene Jesus zu den Jüngern: So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen zur Buße, zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und in der Apostelgeschichte des Lukas, in Kapitel 1, Verse 4, 5 und 8 lesen wir: Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien bis an das Ende der Erde. Und als Petrus von den Zeugen dieses Wunders, denen er gerade das Wirken Jesu erklärt hat, gefragt wurde, was sie tun sollten, antwortete er ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. An einem Tag, so eine Taufe, weil der Heilige Geist am Wirken war. Aber der Heilige Geist wurde den Jüngern auch schon eher versprochen, nämlich in Johannes 14, Vers 16 und 17 und in Johannes 25, Vers 26. Oder sind es Verse? Johannes 14, 16, 17 und 25, 26. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und auch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir brauchen uns also auch keine Sorge zu machen, dass wir den Geist verlieren könnten oder dass er wieder weggeht. Da müssten wir ihn schon wegschicken. Jesus hat ja gesagt, dass wir ihn kennen und er bei uns und in uns bleiben wird. Und diese angekündigte Geistestaufe der Jünger ist nun, wie wir wissen, am Pfingsttag passiert. Von da an gilt der Missionsbefehl. Ja, man könnte sagen, Pfingsten ist der Geburtstag der Gemeinde, und zwar einer ganz besonderen Gemeinde, der missionarisch befähigten Gemeinde. Das Sprachenwunder Gottes lässt uns Grenzen überwinden, sowohl im buchstäblichen Sinn, dass das Evangelium in allen Winkeln der Erde gehört werden wird, als auch im übertragenen Sinn, dass wir Menschen ansprechen können, die aufgrund ihrer Herkunft, Rasse, Kultur, Überzeugungen und Verhaltensweisen, ihrer Kleidung und ihrer persönlichen Geschichte eine andere Sprache sprechen. Dann können Römer mit den Griechen sprechen, Juden mit den Samaritern, Da können Frauen mit Männern sprechen, was ja manchmal auch nicht ganz einfach ist. Da können Amerikaner mit Asiaten, Afrikanern, mit Europäern und mit Russen sprechen. Da können Arme mit den Reichen sprechen oder Alte mit den Jungen. Angestellte mit den Chefs. Und da können auch, ich weiß nicht, ob ja die Begriffe alle bekannt sind, Yuppies mit den Punkern sprechen, was ja auch sehr große Gegensätze sind. Es können Gläubige mit Ungläubigen sprechen, Protestanten mit Katholiken, Christen mit Moslems und Buddhisten und Hinduisten und Juden. Da können wir Adventisten mit den Menschen unserer Umgebung sprechen. Und das ist wichtig, denn was zählt Jesus alles auf in Matthäus 24, als ihn die Jünger fragten, was das Zeichen für Jesu Kommen und für das Ende der Welt sei? Jesus zählte eine ganze Menge auf. Kriege und Kriegsgeschrei, Hungersnöte und Erdbeben, Hass, Verrat und Bedrängnis, Abfall vom Glauben und Verführung durch falsche Propheten, Ungerechtigkeit und Erkalten der Liebe. Aber das ist nicht das Zeichen, worauf es ankommt. Es wird selbst unter diesen schwierigen Vorzeichen mit Hilfe des Geistes möglich sein, bis ans Ende zu beharren und selig zu werden. Aber das Zeichen seines Kommens ist dieses in Matthäus 24, Vers 14. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wir sollen also unseren Auftrag erfüllen, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen. Ich sehe gerade Birgit und die Stimme der Hoffnung tut wirklich viel dazu. Das ist die Pfingstbotschaft für uns heute. Wie könnten wir das gerade am Pfingsten umsetzen? Ich versuche mal so eine kleine Zusammenfassung. Im Alten Testament war Pfingsten ein Fest, bei dem jeder Gläubige unter anderem ein persönliches Opfer brachte, zum Gedenken an die Knechtschaft in Ägypten und zum Dank für die Ernte und für persönliche Segnungen. Und die Israeliten sollten fröhlich sein. Im Neuen Testament dürfen und sollen wir auch fröhlich sein als Zeichen unserer Dankbarkeit für die Gründung der Gemeinde und für den Heiligen Geist, mit dem wir getauft sind in Jesu Namen. Und natürlich aus Dankbarkeit für die Erlösung von der Knechtschaft der Sünde. Dies ist verbunden mit dem Auftrag und der Befähigung, das Evangelium bis in die letzten Winkel dieser Erde zu tragen. Wobei dieser letzte Winkel durchaus auch das Haus in unserer nächsten Nachbarschaft sein kann. Unser persönliches Opfer könnte vielleicht so aussehen, dass wir einen Geburtstagstisch mit Kaffee und Kuchen vor unserer Haustür aufbauen und Vorübergehende einladen und ihnen von Jesus und Pfingsten erzählen. Die evangelische Kirche in Neubeckum feiert jedes Jahr aus der Pfingstfreude heraus ein Straßenfest, was mich sehr beeindruckt. Gott möchte uns gebrauchen und Gott braucht uns. Er braucht dich und mich. Und denk daran, Jesus kommt erst wieder, wenn das Evangelium gepredigt ist, zum Zeugnis für alle Völker. Wie lautet nochmal der Missionsbefehl in Matthäus 28, Vers 18? Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was hat denn Jesus befohlen? In Matthäus 10, Vers 7 bis 9: Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein. Treibt böse Geister aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Damit können und sollen wir andere Menschen zu Jüngern machen. Das gilt auch heute noch, aber das ist nochmal Stoff für eine neue Predigt. Also, seid fröhlich, feiert an diesen Tagen und tragt die gute Botschaft hinaus. Amen.